dann beginnt dieser Prozess letztendlich, der dann auch so enden kann, dass man jemand aus Princeton oder Harvard zu uns nach Bonn kriegt. Und das ist wirklich auch die Realität. Also wir sind im Wettbewerb wirklich so, dass wir mit diesen Spitzenuniversitäten auch konkurrieren können.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Er ist einer der schlauesten Köpfe der deutschen Hochschullandschaft und prägt somit auch das Gesicht der Stadt Bonn. Unter seiner Leitung wurde die Uni zur Exzellenzuniversität und ist heute ein international sichtbares Aushängeschild für Spitzenforschung. Und das mitten im Rheinland. Und er muss wirklich ganz gut sein, denn der Deutsche Hochschulverband hat ihn zum Rektor des Jahrzehnts gewählt. Herzlich willkommen, der Unirektor Professor Dr. Michael Hoch.
Herzlich willkommen, Herr Groß. Ich bin froh, dass ich hier sein kann.
Steht das auf Ihrer Visitenkarte eigentlich drauf, Rektor des Jahrzehnts?
Nee, das steht nicht drauf. Gell? Wir unterhalten uns manchmal, weil ich natürlich auch gefragt wäre, was bedeutet das? Also, und es werden viele Scherze gemacht und ich höre öfter mal Rektor des Jahrhunderts und so weiter, aber
Das kann ja noch kommen.
Ich denke nicht, ja. Nein, aber ist natürlich eine tolle Ehrung und ich habe mich sehr gefreut, weil die Ehrung natürlich auch zustande kommt, weil die Mitglieder der Universität abgestimmt haben und mich irgendwo auch besonders toll finden, und das ist natürlich das freut einen besonders.
Aber jetzt mal auch all diese Sachen, diese Scherze sozusagen beiseite. Aber was macht denn einen guten Rektor aus? Also ganz falsch können Sie nicht gelegen haben.
Ja, aber da müssen Sie wahrscheinlich auch andere fragen. Gell? Ich sag mal, was aus meiner Sicht vielleicht besonders wichtig ist. Also zuhören zu können, motivieren zu können und auch kluge Ideen, kreative Ideen zu haben. Weil es geht eigentlich darum, häufig darum, Menschen zu begeistern, die mitzunehmen auf einen bestimmten strategischen Weg. Und ich glaube, da bin ich ganz gut geeignet.
Unter Ihrer Leitung ist die Uni Bonn zu einer Exzellenzuni geworden. Was heißt denn das eigentlich?
Nun, das heißt zunächst mal, dass wir sehr viel Reputation bekommen haben. Und zwar dadurch, dass wir natürlich im Wettbewerb aller Universitäten in Deutschland so eine gute Figur gemacht haben. Aber es wird eben halt auch sehr im Ausland wahrgenommen. Und das ist sehr wichtig, wenn es darum geht, Talente zu rekrutieren an die Uni. Und zwar aller Jahrgänge, wenn man so will, oder aller Karrierestufen, von den Studierenden bis zu den Professorinnen und Professoren. Und es ist natürlich auch Geld, was in die Uni kommt.
Das heißt mal ganz konkret, suchen Sie dann persönlich die klügsten Köpfe weltweit aus und sagen Sie, hier bei uns in Bonn ist wahnsinnig schön, außerdem sind wir ja Exzellenz-Uni, das heißt, das Bett ist gemacht?
Ja, also so einfach geht's nicht, aber ich trage meinen Teil auch bei. Und zwar ist es so, dass wir natürlich über die Berufungskommission, die auch Fächerexpertise eben natürlich mit einbringen, Personen identifizieren, die wir an die Universität Bonn berufen wollen. Aber dann kommen die zu mir und dem Kanzler. Dann geht es um die Berufungsverhandlungen. Und dann gibt es natürlich den Werbeblock des Rektors. Das heißt, ich werbe natürlich hier mit der Stadt, mit der Region, mit der tollen Universität und mit unseren Exzellenzclustern.
Mit dem tollen Gebäude können Sie aktuell nicht werben, ne? Weil das ist jetzt alles andere als exzellent. Wir sind mitten in der Sanierung tatsächlich. Da ist noch viel Baustelle momentan. Wie sehr belastet das den täglichen Uni-Alltag?
Ja, es ist so, dass ich trotzdem mit dem Schloss werben kann, weil es ist schon was Besonderes. Gell? Man hat ja auch die Hofgartenwiese noch, das ist irgendwo der zentrale Identifikationsort der Universität. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt eigentlich vor der Herausforderung stehen, dass das Schloss renoviert wird, das Hauptschloss. Poppelsdorfer Schloss haben wir jetzt gerade renoviert bekommen, da freuen wir uns natürlich drüber. Aber wir haben schon sehr viel ausgelagert. Also wir haben ja viele Arbeitsgruppen von dreier Fakultäten eben auch schon im Bonner Stadtgebiet, eigentlich in der Innenstadt positioniert, in der Rabbinstraße zum Beispiel, sodass wir eigentlich da jetzt mit Zuversicht die nächsten Prozesse auch abwarten können.
Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, sind Sie im Zeitplan? Also ist das alles momentan auch im Sinne des Chefs?
Ja, ich denke, wir sind einigermaßen im Zeitplan. Ja, es dauert natürlich sehr lange. Das heißt, die Renovierung des Schlosses wird bestimmt 10 Jahre oder noch länger in Anspruch nehmen. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr dankbar sind, dass wir von der Landesregierung die Ressourcen dafür bekommen. Und das ist nicht, sollte nicht nur die Uni dankbar sein. Ich denke, da sind alle Bonnerinnen und Bonner dankbar. Das ist schon toll, wenn so ein Schloss dann nachher klasse dasteht.
Aber geht es Ihnen auch so ganz unwissenschaftlich wie mir manchmal auch so, dass man denkt, es gibt doch nicht 10, 15 Jahre, was machen die denn da so lange? Also ja. In China werden ganze Flughäfen innerhalb von einem halben Jahr gebaut.
Das ist wohl wahr, gell? Also so ungeduldig bin ich auch, Herr Groß, aber es nützt ja nichts. Also es muss auf der anderen Seite natürlich eben mit den Institutionen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, auch durchgeführt werden, geplant werden. Dass wir schneller werden müssen, das weiß jeder. Und es trifft auch hier zu. Ich denke, das ist eins der großen Herausforderungen, also wie wir schneller unsere Infrastruktur erneuern können. Und das gilt natürlich auch für diesen Prozess.
Wir waren aber gerade noch beim Thema Exzellenz-Uni und auch der internationalen Sichtbarkeit. Mal fernab von einem schönen Stempel und einem Logo, wo wir echt auch stolz drauf sind. Was bedeutet das denn? Sie sind viel auch international unterwegs, haben auch Kontakte in andere Universitäten hinein. Was bedeutet es denn, dass eine internationale Sichtbarkeit sich verbessert hat?
Das bedeutet, dass ich überall angesprochen werde, wie wir das gemacht haben, dass wir 8 Exzellenzcluster haben. Und das nicht nur im deutschen Raum, sondern auch im internationalen Raum. Ich habe jetzt vor kurzem jemand aus Israel getroffen, der mich darauf angesprochen hat. In China, in Japan, überall, wo ich bin, werde ich darauf angesprochen. Und es ist sehr interessant, dass das doch sehr beachtet wird. Viele Nationen haben ja diesen Exzellenzwettbewerb kopiert, zum Beispiel Frankreich, gell, und andere eben auch. Und die gucken natürlich darauf. Und es macht es dann einfacher, auch Partnerschaften in Gang zu bringen und eben auch Studierenden und Wissenschaftleraustausch.
Aber jetzt mal fernab davon, ja, dass Sie natürlich auch dann ja klar gedrückt werden international und die, ja, Schulter geklopft. Aber ganz konkret, kommt dadurch mehr Geld beispielsweise auch bei uns in der Universität an? Können wir vielleicht Fächer anbieten, die es vorher nicht gab, also Studiengänge bis hin zum Personal?
Ja, also es kommen ganz schön viele Ressourcen rein. Also pro Exzellenzcluster etwa so 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ja für 7 Jahre. Mhm. Also man kann sich leicht vorstellen, bei 8 Clustern, was es ausmacht. Bei den Clustern, die wir gemeinsam mit anderen Universitäten haben, muss ein bisschen geteilt werden, aber da kommt sehr viel Geld rein. Und dann natürlich aber auch, weil wir den Status einer Exzellenzuniversität haben, auch dieser Status wird belohnt, 7 Jahre lang 15 Millionen Euro, wobei es nicht ganz 15 sind, weil natürlich ein bisschen gekürzt wird auch immer, aber es ist doch sehr viel Geld. Und was können wir damit machen? Ja, wir können ermöglichen. Wir können eben Programme für Studierende ermöglichen, wie zum Beispiel Be Strong, das ist so ein neues Programm, was wir jetzt in den Blick genommen haben. Aber wir können eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Dinge ermöglichen, die letztendlich zur Entfaltung ihrer Kreativität und ihrer Wissenschaft nötig sind. Also ich glaube, das ist das Schönste dabei. Es geht also nicht nur darum, Geld irgendwo zu scheffeln, sondern es geht darum, Menschen zu ermöglichen, quasi ihre Ideen zu verwirklichen, jungen Leuten und etablierten Leuten. Und das macht die Universität auch stark.
Es ist ohnehin nicht nur in der Wissenschaft, im Berufsleben überall, ist der Kampf um die besten Köpfe, die schlauesten Köpfe natürlich entbrannt. Mhm. Muss man sich das ein bisschen so vorstellen wie vielleicht am Fußballtransfermarkt, dass wenn jetzt beispielsweise in den USA durchaus der ein oder andere Professor aus Gründen das Land verlässt, dass er sagt, ach, da... Um den kümmern wir uns mal ganz besonders?
Auf jeden Fall. Also so muss man sich's vorstellen, wobei das häufig eben auf der Ebene der Kolleginnen und Kollegen abläuft. Also sprich, nehmen wir an Mathematik, gell, da haben meine Kollegen aus der Mathematik, die haben dann bestimmte Talente im Blick, die werden dann angesprochen, gell, ob sie sich nicht bewerben. Und dann beginnt dieser Prozess letztendlich, der dann auch so enden kann, dass man jemand aus Princeton oder Harvard zu uns nach Bonn kriegt. Und das ist wirklich auch die Realität. Also wir sind im Wettbewerb wirklich so, dass wir mit diesen Spitzenuniversitäten auch konkurrieren können.
Gibt es da Bereiche, wo Sie dann auch ganz persönlich Ihre Akzente setzen wollen, wo Sie sagen, also in diesem Bereich hätte ich ganz gerne, dass wir doch uns deutlich vergrößern?
Ja gut, wir haben jetzt diese 8 Cluster und das sind ja eben neue Forschungsbereiche, die wir auch in den nächsten Jahren eben noch weiter entfalten werden. Aber da die Universität ist natürlich charakterisiert durch eine große fachliche Breite. Und was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, dass wir so viele kleine Fächer haben. Und wir haben eben halt auch Programme, mit deren Hilfe wir versuchen, eben auch andere Fächer, die also nicht im Zentrum der Exzellenzcluster liegen, auch weiterzuentwickeln. Und für die Cluster von morgen. Ja, weil die Cluster auch so eine Auslaufzeit haben. Also jedes Cluster kann nur einmal verlängert werden, also 14 Jahre und mehr ist nicht drin. Und das ist sehr wichtig, dass man eben auch schon an die Cluster von morgen denkt. Und die kommen eben aus allen möglichen Fächern, können die kommen.
Die großen Themen auch könnten ja Cluster von morgen insofern auch sein, inwiefern, also ob das jetzt die Klimafrage natürlich ist, ob das das Thema künstliche Intelligenz ist, inwiefern hat sich da Wissenschaft auch wirklich verändert, ganz konkret bei Ihnen an der Uni?
Ja, also ein solches Exzellenzcluster, das hat ja einen Forschungsschwerpunkt. Ich nehme jetzt mal Teilchenphysik als Beispiel. Und da sind Kerngruppen, die dieses Cluster dann beantragen. Das sind vielleicht im Kern 25 Arbeitsgruppen, sagen wir mal vielleicht 75, 100 Personen. Und im Verlaufe dieser 7 Jahre wächst dieses Cluster meistens. Heute haben wir Cluster mit 300 bis 400 Personen. Also da sind Doktoranden, da sind Postdocs, die neu kommen, auch neue Professuren. Das heißt, da ist unglaublich viel Bewegung und auch sehr viel Kreativität und auch Weiterentwicklung von Strukturen beinhaltet. Das heißt, das prägt die Universität wirklich und verändert die Universität von innen. Und das ist schön, das zu sehen, aber es ist eben auch wichtig, dass man Fächer rechts und links der Cluster im Blick behält.
Diese gesamte Fächerlandschaft, inwiefern ist die ohnehin sozusagen in Bewegung? Also es gibt natürlich, klar, die klassischen Unifächer, die wir noch alle von früher kennen, logischerweise, aber diese ganzen neuen Themen, die natürlich an Bedeutung zugenommen haben, inwiefern finden die sich in Fächern?
Ja, also vieles ist natürlich durch das Thema künstliche Intelligenz geprägt. Diese Methoden werden doch sehr großen Einfluss in allen Fächern ausüben. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass man in den Geisteswissenschaften letztlich kleine Fächer behält, weil sich zum Beispiel die geopolitische Situation verändern kann. Man dann Expertise braucht, geschichtliche Expertise, zum Beispiel politische Expertise. Sie wissen ja, Sie haben ja auch Politikwissenschaften studiert. Das heißt, es ist dann ganz wichtig, dass es Personen gibt an einer Universität, die auch von der Politik befragt werden können. Denkt man an den Ukraine, an den Krieg in der Ukraine. Also überhaupt den Hintergrund zu verstehen, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man da Experten hat, auch an einer Universität, die dann aufklären können. Und das möchte man gerne erhalten.
Wie oft passiert das in der Praxis, dass tatsächlich auch politische Entscheider sich an Sie, an die Wissenschaft wenden, um beraten zu werden?
Häufig. Und zwar nicht nur an mich, sondern eben auch hauptsächlich an die Kolleginnen und Kollegen aus den Fächern. Also wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die eben auch in Beratungsfunktion sind. Wir haben zum Beispiel 2 Mitglieder, das ist, weiß nicht, ob das bekannt ist, Herrn Thüsing und Herrn Sautermeister, die sind Teil des Ethikrates, des Deutschen Ethikrates, ja, oder Frau Professorin Schnabel, das weiß man, im Vorstand der EZB und so weiter. Also da gibt es ganz viele, ganz genau, die da eben Beratungsfunktion haben.
Wie politisch darf denn dann eine solche Universität sein?
Ja.
Oder ziehen Sie irgendwo auch den Stecker und sagen, also bis hierhin ist okay, aber jetzt ist aber auch langsam, so viel wollen wir dann doch nicht.
Ja, ich denke, der Rektor kann da nur bedingt irgendwo auch, sagen wir mal, agieren. Ich habe natürlich meine persönlichen Einstellungen, die ich aber nicht öffentlich machen kann, denn wir sind ja zur Neutralität verpflichtet. Und es gibt ja auch sowas wie die Meinungsfreiheit, die wir erhalten wollen. Ja? Das ist auch ganz wichtig, dass man kontroverse Meinungen diskutiert. Also die Universität ist kein irritationsfreier Raum. Es müssen Diskussionen zugelassen werden, aber es dürfen eben bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Es muss Respekt geben, man muss faktenbasiert diskutieren und es dürfen diese Grenzen, zum Beispiel freiheitlich-demokratische Grundordnung und Ähnliches, nicht überschritten werden bei diesen Diskussionen. Aber ansonsten müssen wir auch diese Diskussionen zulassen.
Wie blicken Sie dann auf so eine Entwicklung wie in den USA? Wir haben es vorhin schon mal leicht gestriffen, wo das eben in der Form nicht mehr der Fall ist.
Das macht einen sehr traurig, ja, muss ich ehrlich sagen. Und auch manchmal wütend, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, wir sind dort natürlich sehr alarmiert, weil wir die Wissenschaftsfreiheit erhalten möchten. Wir sind sehr froh, dass wir das hier in Deutschland, dass wir auch durch das Grundgesetz geschützt sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir unsere Institutionen resilient machen müssen und die Dinge sich bei uns auch verändern. Wobei in der Bevölkerung, das zeigen Studien, der Wissenschaftsbarometer zum Beispiel, natürlich die Wissenschaft immer noch ein sehr hohes Ansehen hat. Gell? Das ist anders in den USA, glaube ich.
Aber die Gefahr ist natürlich auch da. Also Angriff, wir haben es in der Corona-Zeit erlebt, dass oder auch der gesamte Begrifflichkeit der alternativen Fakten, die durchaus ja auch hier von diversen Parteien auch nach vorne gebracht wird. Ist das eine Gefahr, die Sie bei uns auch sehen?
Ich sehe diese Gefahr auch. Gell? Und ich bin da nicht der Einzige, sondern die Hochschulrektorenkonferenz und alle, viele Institutionen haben sich da ja schon entsprechend geäußert. Aber es ist so, dass wir eigentlich auch eine wehrhafte Demokratie haben. So nehme ich das wenigstens jetzt noch wahr. Auch der Bundespräsident hat ja gestern dazu gesprochen. Und wir alle sind aufgerufen, eben auch in dem Kreis, in dem wir agieren, eben auch die Demokratie möglichst zu erhalten, zu schützen. Aktiv und nicht passiv.
Sie waren gestern bei einer ganz hervorragenden, ich hätte fast gesagt, beruflichen Veränderung einer Kollegin im weitesten Sinne.
Ja.
In Wien, was war
da? Ein ganz tolles Event. Also unsere ehemalige Dekanin der Evangelisch-Theologischen Fakultät, Frau Professorin Richter, ist eben zur österreichischen Bischöfin ernannt worden. Und sie ist die erste Frau gewesen, bei uns auch die erste Frau. Die erste Frau als Dekanin in der Evangelisch-Theologischen Fakultät, die erste Frau als Senatsvorsitzende und jetzt eben auch die erste Bischöfin in Österreich der Evangelischen Kirche. Das war schon ein ganz tolles Event. Ist live übertragen worden im ORF 2.
Aber da haben Sie doch hoffentlich so viel Taktgefühl gehabt und nicht gesagt, dass der ehemalige Papst auch von uns gekommen ist, oder?
Nein, also ich muss gestehen, das hatte ich schon erwähnt. Also ich habe ein kleines Grußwort am Ende gehalten, als die Kameras schon ausgestellt waren. Und ich habe schon erwähnt, dass eben an der Uni Bonn natürlich große Kirchenführer auch dann als Professoren eben auch tätig waren, zum Beispiel eben Papst Benedikt XVI., aber eben halt auch Persönlichkeiten wie Karl Barth aus der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Und jetzt haben wir die Frau Professorin Richter, ja, die werde ich jetzt bei jedem Vortrag, werde ich die erwähnen.
Selbstverständlich, mit einem Atemzug, bitte. Wie komme ich denn jetzt vom Papst zum Bonner Oberbürgermeister, der neu im Amt ist, neu gewählt ist und direkt gesagt hat, aufgrund der ganzen Diskussion der Verkehrsproblematik, die wir hier in Bonn ja alle lebhaft erlebt haben,
ja.
Will er die Wissenschaft fragen? Also was ist das beste Verkehrskonzept für die Stadt? Und da fiel sofort natürlich auch die Institution Universität Bonn. Das heißt also, Sie werden gefragt, inwiefern denn das Verkehrskonzept sinnvollerweise in Bonn zu gestalten ist. Finden Sie das gut und kriegen Sie das hin?
Ich finde das sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Und es ist natürlich so, dass wir schon immer auch Beratungsfunktionen hatten, also auch bei Frau Dörner zum Beispiel im Kontext der Nachhaltigkeit. Und ich finde es auch wichtig, dass wir als Universität gefragt werden zu solchen Themen. Und es gibt natürlich auch Experten an meiner Universität, die sich mit dem Thema Verkehr beschäftigen. Und von daher, das kann ja nur hilfreich sein.
Kann man sowas denn aus wirklich rein wissenschaftlicher Sicht betrachten oder ist das in dieser konkreten stadtpolitischen kommunalen Frage nicht auch ein Blick, aus welchem Winkel man sozusagen auf ein solches Thema schaut?
Auf jeden Fall, also wir können einen Teil zu dieser Diskussion beitragen, aber es ist ganz klar, dass es auch eine politische Diskussion sein muss und viele andere Aspekte mit berücksichtigt werden. Aber es ist ja schon mal sehr gut, wenn man Expertinnen und Experten hat im Hintergrund, die vielleicht das ein oder andere beitragen können, sodass man den Blickwinkel vielleicht auch verändern kann.
Wie stehen Sie generell zu Zusammenarbeiten auch in unserer Region? Es gibt ja durchaus einige, es gibt Zusammenarbeiten ja nicht nur auf wissenschaftlicher Ebene, sondern auch mit Wirtschaftsunternehmen.
Wir möchten die Zusammenarbeit noch weiter fördern. Ich finde das großartig, dass wir letztendlich jetzt nicht nur selber im Elfenbeinturm agieren, sondern dass wir letztendlich eben auch aktiv den Kontakt zur Bevölkerung und jetzt zu den Unternehmen suchen. Wir haben einen ganz tollen Transferbereich, der über die letzten Jahre wirklich aufgebaut worden ist. Eine sehr intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, und das möchten wir in Zukunft auch weiterführen.
Was könnte da für uns alle ganz konkret bei rauskommen, wenn Wissenschaft und Wirtschaft gut miteinander kooperieren?
Nun, natürlich ist es so, dass die modernen Technologien, Sie haben vorher ja das Thema künstliche Intelligenz angesprochen, dass die natürlich die Wirtschaft auch sehr beeinflussen, schon seit einer Zeit. Also es beginnt ja nicht erst jetzt, sondern wir sind mittendrin in dieser großen Veränderung. Und da ist natürlich toll, wenn wir solche Experten haben, wie die am Lamar-Institut. Das ist eins der Bundesinstitute für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Das sind wirklich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Beratungsfunktionen auch ausüben können. Das ist gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft und auch mit der Universität, Technischen Universität Dortmund. Das heißt, das ist zum Beispiel so eine Struktur, die auch wirklich tolle Beratungsfunktionen ausüben kann.
Ein Aspekt ist ja ganz offensichtlich auch, den haben Sie immer wieder betont, tun das übrigens ja auch seit Sie hier sind, dass man sozusagen aus dem Elfenbeinturm herunterkommen möchte, ja, zu den ganz normalen Menschen, die gar keinen Doktortitel haben und gar keinen Professorentitel, ja, um nahbar zu sein.
Ja.
Nicht nur, glaube ich, um Teil der Stadtgesellschaft in Bonn zu sein, sondern?
Um den Menschen nochmal darzustellen, wie wichtig die Wissenschaft ist, dass Wissenschaft ein positiver Wert ist und wir unbedingt die Wissenschaft auch erhalten müssen als Basis für Entscheidungen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert und auch, welches Wissen wir beitragen können über die Wissenschaft.
Mit richtig vielen Menschen sind Sie ja in Kontakt gekommen, als vor 2 Jahren auf der Hofgartenwiese Tausende, aber Zehntausende standen und das Beethoven-Jubiläum gefeiert haben. Wie fanden Sie die Konzerte? Fantastische Vier, Robbie Williams?
Ich war nicht dort, muss ich gestehen. Aber
Sie
ich
waren nicht, in Ihrem Garten ist ja, Robbie Williams aufgetreten und Sie waren nicht da?
Ganz genau, das muss es auch mal geben. Aber ich habe von vielen gehört, dass es ganz toll war.
Wann machen wir das denn wieder?
Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Sie wissen ja, dass wir mit der Vergabe der Hofgartenwiese eigentlich doch sehr konservativ umgehen, weil das für uns wichtig ist, dass wir hier einen Erholungsraum haben, jetzt für die Stadtgesellschaft, aber auch für die Studierenden. Und wenn wir jetzt jeder Anfrage nachgeben würden, dann würde die dauernd vermietet sein.
Da haben Sie völlig recht, aber wir reden ja nicht von jeder Anfrage. Also wenn Sie da gewesen wären bei diesen 4 großartigen, ja, Konzerten, hätten Sie wahrscheinlich festgestellt, dass da unfassbar viel Liebe der Bonner Universität entgegengeströmt wäre.
Ja gut, aber das sagen ja viele. Das sagen ja viele. Also viele Veranstalter sagen auch, wie toll es wäre, wenn sie dort sein könnten. Das heißt, wir haben aber, um das vielleicht nochmal anders zu sagen, in der Vergangenheit sehr wohl halt zu besonderen Anlässen allerdings die Hofgartenwiese auch abgegeben oder vermietet. Also zum Beispiel zum Weltjugendtag, wenn sich da erinnern, 100.000 waren da, glaube ich, gell? Und anderen Anlässen. Also von daher sind wir auch ein bisschen flexibel, aber eben halt nicht so, dass wir ganz viel dort veranstalten wollen.
Aber würden Sie sich sträuben, ganz konkret, wenn jetzt beispielsweise für nächstes Jahr eine große Konzertreihe, die wirklich große, renommierte Künstler in das Herzen der Stadt bringt, würden Sie sich dagegen sträuben?
Was heißt sträuben? Wir würden quasi jede Anfrage bearbeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir solch eine Anfrage positiv bescheiden, ist nicht besonders groß. Nein, gegen null würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass wir, und das haben wir in der Vergangenheit ja auch öfter mal gezeigt, dass wir sehr wohl zu bestimmten Anlässen wie dem Beethovenfest agieren, aber nicht einfach nur so zwischenrein.
Ja, aber entscheiden Sie das, also was ein kultureller Mehrwert ist, oder wie muss diese Anfrage denn lauten?
Ja, also ich würde sagen, das kommt einfach auf die Anfrage drauf an, Herr Groß. Also es ist.
Ich sehe schon. Sie merken ein bisschen, wie ich dafür kämpfe.
Natürlich ist es so, gell? Aber Sie kennen ja auch die Haltung der Universität und ich möchte die eigentlich an diesem Punkt bekräftigen. Wir sind flexibel, wenn es um ganz besondere Anlässe geht, die eben für die Gemeinschaft, für die Stadt, für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind. Aber wir möchten die Hofgartenwiese nicht einfach für Standardveranstaltungen dann auch zur Verfügung stellen.
Gut, das lassen wir einfach mal so stehen. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was haben Sie denn noch alles vor mit der Uni Bonn?
Also ich glaube, dass wir letztendlich durch unsere Erfolge in den letzten 10 Jahren, da gehört auch dazu, also nur um das mal nebenher zu erwähnen, dass wir die Quote, den Anteil der Professorinnen an der Universität Bonn von 19% auf 30% erhöht haben, also über 30%. Also es ist wirklich eine fundamentale Veränderung der Universität auch von innen heraus und das wollen wir natürlich weiterführen. Also das ist ein wichtiges Ziel, aber wir möchten eben auch international unter die Gruppe der Top 50 Universitäten auch kommen.
Und was ist dafür der Plan? Wie schafft man das?
Das schafft man, indem man alle in der Universität mobilisiert, dieses Ziel auch vor Augen zu haben. Das heißt, dass wir das Thema Qualität, Qualitätssicherung immer im Blick behalten, dass wir überlegen, wie wir letztlich noch bessere Maßnahmen entwickeln können, um Talente an die Universität aus dem internationalen Raum zu uns zu ziehen. Das heißt, dass wir immer, wenn wir agieren, eigentlich dieses Ziel in den Blick nehmen.
Wenn Sie nochmal neu starten müssten, welches Fach würden Sie studieren?
Schwer zu sagen, ja. Also ich habe so eine Liebe zur ehemaligen landwirtschaftlichen Fakultät, also die ja jetzt Fakultät für Agrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaften heißt.
Waren übrigens nur am Rande immer mit die besten Uni-Partys.
Ja, absolut. Habe ich gehört.
Der sogenannte Bauernschwurf.
Ja, geil, aber dieses Thema, also Landwirtschaft der Zukunft, so Smart Farming, wo man dann auch versucht, ein ganzes Feld im Prinzip zu analysieren mit Drohnen und Automatisierung auf dem Feld, sodass man punktgenau Dünger und Wasser und so applizieren kann, das finde ich schon sehr faszinierend. Also vielleicht in diesem Bereich.
Ja. Es ist immer schwer natürlich einen Rat zu geben, weil die Talente sehr individuell natürlich sind. Aber gibt es ein Studienfach, wo Sie wirklich sagen, also das ist eines der Studienfächer der Zukunft, die auch wir in der Uni Bonn anbieten, wo vielleicht auch jetzt schon der Run sehr enorm ist?
Also ganz sicher mal als Basis die Mathematik, die ist einfach großartig. Also Mathematik mag ich auch, hatte ich auch schon mal gesagt, aber die Robotik ist auch sehr interessant. Also und zwar Robotik für den Katastrophenfall, aber auch natürlich die Pflegethematik, gell, die ja auf uns nochmal besonders zukommen wird und natürlich in der Landwirtschaft, Automatisierung in der Landwirtschaft. Das sind so Themen, Robotik-Themen, die ich faszinierend finde.
Dann hoffe ich einfach mal, Herr Professor Hoch, dass Sie uns noch sehr lange erhalten bleiben.
Ja, gleichfalls.
Danke für das Gespräch. Und ich hätte jetzt fast gesagt, wir sehen uns auf einer der nächsten großen Konzerte auf der Hofgartenwiese, aber vielleicht sehen wir uns auch vorher in einem renovierten Hauptgebäude mitten in der Stadt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Groß.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.